Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Verschwörungstheorien sind attraktiv, anziehend, ein Potenzial, das man nicht unterschätzen sollte. Aber warum eigentlich? Für denjenigen Menschen, der sich an Vernunft und Plausibilität orientiert, bieten diese Erzählungen von Weltverschwörungen, Geheimmächten, Symbolen, Geheimwissen eigentlich nur eine diffuse Mixtur aus allem Möglichen, was schon die Menschen vor der Aufklärung sich so zurechtgedacht haben. Eigentlich keine Theorien, vielmehr Aberglauben. Und trotzdem, sie wirken anziehend. Zum einen, weil diese Erzählung Ich gegen die Verschwörung ganz einfach eine gute Ausgangslage ist für eine spannende Geschichte. Diverse Romane und Filme machen es ja vor. Und wie viel attraktiver noch, wenn man selbst Teil dieser Geschichte ist. Und das ist der zweite, wichtigere Aspekt. Wer an Verschwörungen glaubt, der weiß sich als Kenner eines vermeintlichen Geheimwissens, als Auserwählter unter den vielen anderen. Und die Vokabel Auserwählt, die ist bewusst gewählt. Das und wie das Gefühl, auserwählt zu sein, religiöse Züge annehmen kann, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Das Narrativ der sogenannten Reichsbürger geht in etwa so. Sie gehen davon aus, dass es keine legitime Bundesrepublik Deutschland gibt. Deutschland ist in dieser Erzählung ein besetzter Staat, etwa von den USA oder gar eine GmbH. Und das einzig legitime Deutschland ist in dieser Perspektive das Deutsche Reich in den Grenzen des Kaiserreichs oder den Grenzen von 1937. Klingt zunächst nach einer politischen Idee, einer politischen Verschwörung. Aber die Reichsbürger haben, wie viele andere Verschwörungsglauben auch, ihrem Weltbild religiöse Züge verpasst. Und das nicht zu knapp. Und der Baukasten, aus dem sie sich da bedienen, der kommt auch bei anderen Verschwörungsnarrativen zum Zuge. Esoterik, Antisemitismus, Naturmystik, Theosophie und so weiter. Christian Röther ist diesem alternativen religiösen Weltbild der Reichsbürger nachgegangen.
Ich identifiziere mich mit meinem göttlichen Wesen in mir. Mhm. Und deswegen, wenn ich über eine Ich-Form rede, schreibe ich auch zu jedem Gericht, ich das göttliche Wesen.
Dieses göttliche Wesen heißt eigentlich Peter Fitzek, einer der bekanntesten Vertreter der deutschen Reichsbürgerszene. In Wittenberg hat er das Königreich Deutschland ausgerufen. Das brachte ihm einen Beinamen ein, König von Deutschland. Aber Peter Fitzek hält sich offenbar noch für weit mehr als einen König. Für einen Gesandten Gottes.
Und ich bin so weit in meine Bewusstheit gekommen, dass ich genau weiß, wer bin ich, was will ich hier, warum bin ich vom Schöpfer hergeschickt worden, wo komme ich her. Und ich komme aus einer Welt, die hat mit dieser eigentlich gar nichts zu tun. Und ich bin mir dessen vollständig bewusst.
Peter Fitzek erzählt das im Mai 2019 in einer Fernsehsendung aus der Schweiz, Time to Do. Das Programm bewegt sich irgendwo zwischen Esoterik, Dauerwerbesendung und Systemkritik.
Es geht also darum zu sagen, wie können wir von diesem satanischen System loskommen und das machen im Prinzip, was vor 2000 Jahren das erste Mal initiiert wurde. Und deswegen sage ich mir, bin ich jetzt einfach nur jemand, der das Gleiche macht. Ich stelle das gesamte System in Frage. Und das ist vor 2000 Jahren von Jesus Christus gemacht worden, das anderes mache ich jetzt auch nicht.
Ein selbsternannter König von Deutschland, der sich mit Jesus Christus vergleicht, also eine Art deutscher Messias.
Ich habe vielen Menschen schon Dinge gezeigt, die andere Menschen als Wunder empfinden würden.
Das sagte Fitzek in einem anderen reichsbürgerlich-esoterischen Medium bei Bewusst TV. In Anlehnung an eine biblische Selbstbezeichnung Jesu nennt sich Fitzek auch Peter, Menschensohn des Horst und der Erika aus dem Hause Fitzek.
Die Bibel habe ich das erste Mal erst in der Haft gelesen. Diese Bezeichnung Menschensohn habe ich schon lange davor verwendet. Das hat mit der Bibel neu zu tun gehabt. Mhm. Und da bin ich von Gott dahin geführt worden, so Schritt für Schritt.
Fitzek ist Anfang 50, gelernter Koch und Karatelehrer.
Für Peter Fitzeks politisches Handeln war immer schon auch eine esoterische Komponente wichtig.
Jan Rathje, Politikwissenschaftler bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Seit Jahren beobachtet er die Szene der Reichsbürger, auch Peter Fitzek.
Er hat, bevor er überhaupt seine Idee des Königreichs Deutschlands umgesetzt hat, einen Esoterikladen betrieben. Er ist Autor von esoterischer Literatur, die im Groben um Bewusstseinserweiterung und um Schutzengel sich dreht. Und er hat aber auch schon in seinem Lichtzentrum Wittenberg, bevor es überhaupt das Königreich Deutschland gab, erste Kurse angeboten, wie man ein souveräner Mensch, wie man ein freier Mensch wird, mit der Idee eines eigenen Staatsgebietes.
In diesem Staatsgebiet, oder besser in diesem Pseudostaat, werden Außenstehende sehr sehr genau beobachtet. Das hat auch Kilian Knob festgestellt. Er studiert in Göttingen Religionswissenschaft im Master und will mehr herausfinden über die religiösen Elemente in der Reichsbürgerszene. Kilian Knob ist es gelungen, Zugang zu bekommen zum Königreich Deutschland.
Es war nicht einfach, das muss man schon sagen. Ich bin da allerdings relativ offen angegangen, manche würden vielleicht sagen naiv, aber es hat sich dann durchaus bezahlt gemacht.
Nachdem er sein Anliegen geschildert hatte, durfte Kilian Knob mehrere Interviews mit Peter Fitzek führen, dem Gründer des Königreichs Deutschland, der sich selbst mit Jesus vergleicht.
Ich würde nicht sagen, dass sich Peter Fitzek für den Gesandten Gottes hält. Er ist lediglich eine Person, die über, man könnte sagen, exklusives Wissen verfügt. Durch seine Techniken und durch sein Wissen, was er hat, konnte er halt eben mit hohen Wesenheiten des Kosmos kooperieren. Die sind sozusagen in seinen Körper eingefahren und haben ihm dort sozusagen gewisse Dinge gesagt.
So beschreibt der Religionswissenschaftler die Eigenperspektive des Reichsbürgers. Kilian Knob hat herausgefunden, dass verschiedene religiöse Elemente von Bedeutung sind im Königreich Deutschland. Hier mischen sich Esoterik und Theosophie, Yoga und Meditation, UFO-Glaube und Christusverehrung, Naturmystik und die Kommunikation mit übernatürlichen Wesen.
Zum einen Naturgeistern, zum anderen aber auch Engeln, das spielt eine Rolle. Der Kontakt mit Verstorbenen spielt eine Rolle.
Von übernatürlichen Wesen will Peter Fitzek auch die Schöpfungsordnung erfahren haben. Sie soll Grundlage sein für die Verfassung seines Königreichs, wie Fitzek im schweizerischen Alternativfernsehen selbst sagte.
Und die Verfassung ist nichts anderes als die Schöpfungsordnung des Schöpfers Gottes sozusagen in Recht gegossen. Es will eine Art Theokratie erschaffen.
Ein Gottesstaat, zugleich deutschnational und alternativreligiös. Das hat auch Religionswissenschaftler Knob beobachtet.
Das Königreich Deutschland in seinem Aufbau, in seiner Struktur, soll das, was man sozusagen in den Schöpfungsgesetzen erklärt hat, manifestieren, widerspiegeln. Es soll einen Einklang geben. Und deswegen im Grunde genommen ist das Königreich Deutschland nach ihren Vorstellungen ein Gottesstaat.
Die Verfassungsfeindlichkeit dieses Gottesstaates liegt auf der Hand. Wer ein eigenes Reich gründet, der will die Bundesrepublik beseitigen. Oder am besten gleich das ganze satanische System.
Die ganzen Systeme, die wir haben, sind ja aufeinander aufbauend, einander ergänzend. Und sie sind die Verkörperung des Satanismus, sage ich mal so, wie es ist. Ja.
Peter Fitzek und sein Königreich Deutschland werden vom Verfassungsschutz beobachtet, wie die gesamte Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter. Die Zahl der Anhänger steigt. Von 19.000 Personen bundesweit geht der Verfassungsschutz aktuell aus. Religion spielt bei vielen Reichsbürgern eine Rolle, sagt der Politikwissenschaftler Jan Rathje.
Peter Fitzek und das Königreich Deutschland stellen keinen Einzelfall dar bezüglich einer Verbindung von Esoterik mit der Ideologie des Milieus. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass mit diesem Milieu der Souveränistinnen und Souveränisten, wie ich es bezeichnen würde, im Allgemeinen Esoterik schon immer verbunden gewesen ist. Also schon der Nationalsozialismus hat auch okkulte Strömungen aufgegriffen, die um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin aufgetreten sind. Also esoterische Komponenten waren immer auch schon mit dem Nationalsozialismus und mit dem Rechtsextremismus verbunden.
Ein weiteres Beispiel für Esoterik in der Reichsbürgerszene war das Fürstentum Germania in Brandenburg. Es bestand im Jahr 2009 allerdings nur für wenige Monate. Und 2017 ging dieser Fall durch die Medien. 6 Männer wurden festgenommen, bei denen Ermittler Waffen, Munition und Sprengstoff fanden. Unter ihnen auch ein Reichsbürger und selbsternannter Druide. Er nennt sich Burgos von Buchonia und bietet laut eigener Aussage verschiedene keltische Rituale an.
Bei Burkhard B., also Burgos von Buchonia, sieht man recht deutlich, wie auch jemand, der ursprünglich aus einem esoterischen Bereich gekommen ist, sich radikalisiert hat, indem man sich bewaffnet hat, indem man Vorräte angelegt hat und nur darauf wartet, dass letztlich diese letzte Schlacht stattfindet, also das säkularisiert gesprochen, der letzte Bürgerkrieg in Deutschland stattfindet, wo dann die Entscheidung anberaumt wird. Und darauf bereiten sich entsprechend Gruppen inzwischen vor.
Und präsentieren das dann als Teil eines göttlichen Plans. Reichsbürger überhöhen das Weltgeschehen oft pseudoreligiös, so Jan Rathje, als einen dualistischen Kampf des Guten gegen das Böse, der Dunkelheit gegen das Licht. Vorbild ist die christliche Apokalypse. Ähnliches hat auch der Religionswissenschaftler Kilian Knob festgestellt im Königreich Deutschland.
Der Kampf, wenn man vom Kampf sprechen möchte, findet jetzt statt Und es geht jetzt darum, sozusagen Gutes zu bewirken. Und das Königreich Deutschland soll halt eben auch eine Art Lernplattform sein für Menschen, um eben an sich selbst zu arbeiten, um all dem Bösen, was es draußen gibt, widerstehen zu können.
Das Gute gegen das Böse. Das klingt nach einer universalen Botschaft. Wie passt dazu die so gar nicht universale, sondern revisionistische Vorstellung eines Deutschen Reiches, noch dazu in den Grenzen von 1937, wie sie von Reichsbürgern oft propagiert werden? Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs, das Deutsche wird mystisch überhöht und zum universalen Guten verklärt, sagt Jan Rathje von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
Da ist dann dieser Gedanke der Volksgemeinschaft, in der es keinen Widerspruch gibt, in der es keine Parteien gibt und in der letztlich alle, die mit dem Widerspruch und damit auch mit dem Bösen identifiziert werden, vernichtet werden müssen.
Dem metaphysischen Bösen ordnet die Reichsbürgerszene also ganz konkrete irdische Mächte zu. Und konkrete Menschen. Jan Rathje erklärt es am Beispiel Peter Fitzek vom Königreich Deutschland.
Auf der politischen Ebene identifiziert Peter Fitzek das Ganze dann als die Macht des Systems, als die Macht von Banken und letztlich verbreitet er damit aber kodierten Antisemitismus, indem er behauptet, beispielsweise die Familie Rothschild würde dieses System steuern und damit die Menschen in eine Knechtschaft zwingen.
Antisemitische Stereotype sind unter Reichsbürgern weit verbreitet. Moderne Verschwörungsideologien mischen sich mit althergebrachtem christlichen Antijudaismus. Noch einmal Jan Rathje über Peter Fitzek.
Beispielsweise, wenn er die Juden quasi als Feinde der Christen darstellt oder Christus als einen Rebell, der sich explizit gegen das Judentum aufgelehnt hat und in dieser Tradition sieht er sich jetzt heute auch. Beispielsweise, wenn er quasi beschreibt, dass das System von damals das jüdische System gewesen sei.
Wenn man das Christentum mal wirklich ernst nimmt und versteht, dann hat ja Christus nichts anderes damals getan, als die gesamte Gesellschaftsordnung des Judentums in Frage zu stellen.
Peter Fitzek bei Bewusst.tv.
Es hat sich nichts geändert seit 2000 Jahren auf diesem Planeten. Jetzt komme ich wieder daher und stelle wieder alles in Frage.
Und er dann quasi bruchlos sagt, und jetzt käme er heute wieder und würde wieder gegen das System opponieren, was ein satanisches ist. Und diese Identifikation der Juden mit dem Bösen als Handlanger, als Agenten des Bösen, als die Diener des Antichristen und damit letztlich auch des Satans ist ein antijudaistisches Stereotyp, was auch sehr verbreitet ist in esoterischen Kreisen.
Reichsbürger nutzen also ideologische und pseudoreligiöse Versatzstücke, um sich selbst aufzuwerten. Als Kämpfer des Lichts im Auftrag der göttlichen Ordnung. Zugleich sprechen sie ihren Feinden die Existenzberechtigung ab, indem sie sie zu Dienern des Bösen erklären. Reichsbürger hängen also nicht nur einer alternativen politischen Erzählung an, sondern oft auch einer alternativen religiösen Erzählung. Beide gehen Hand in Hand, so Kilian Knob.
Das Entscheidende ist, dass der Mensch sich sozusagen transformieren muss im Bewusstsein. Nur wenn das in einen Einklang geht, dass es eine politische Transformation gibt und eine Geistestransformation gibt, erst dann könne im Grunde genommen ein, wie es in den Schriften steht, ein goldenes Zeitalter entstehen.
Das hat der Religionswissenschaftler beobachtet bei seiner Forschung im Königreich Deutschland.
Letztlich kann man sagen, dass diese religiösen Elemente das Königreich zum einen legitimieren und zum zweiten stabilisieren, das heißt stützen. Das sind die zwei Zentralfunktionen, die man diesen religiösen Elementen zuschreiben kann.
Es erinnert an voraufklärerische Zeiten. Damals behaupteten weltliche Herrscher, sie und ihre Reiche seien direkt von Gott eingesetzt worden. Und das behauptet auch heute wieder so mancher selbsternannte König, Kaiser oder Reichskanzler.
Religiöse Elemente im Weltbild der Reichsbürger. Christian Röther ist dem nachgegangen. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und darüber hinaus noch der regionale Gegensatz zwischen dem Staat Israel und den arabischen Nachbarstaaten besteht seit langer Zeit. Und er ist zu komplex, als dass sich darauf einfache Antworten finden lassen könnten. Immer wieder passiert es, dass antisemitische Haltungen mehr oder weniger explizit mit der komplexen Lage im Nahen Osten in Verbindung gebracht werden, gerade unter jungen Muslimen, mehr noch begründet werden. Und das ist natürlich gefährlich, weil die Entstehung des modernen Staates Israel – so indirekt als eine Begründung, als eigentlicher Grund für Antisemitismus herhält. Oder überspitzt ausgedrückt, Israel ist mitverantwortlich für Antisemitismus. Der französisch-marokkanische Historiker Georges Bensoussan hat nun ein Buch geschrieben, das dieser Sicht in gewisser Weise die Grundlage entzieht. Er räumt in seinem Buch die Juden der arabischen Welt mit dem Vorurteil auf, Juden hätten über Jahrhunderte in muslimischen Gesellschaften, etwa in Nordafrika, friedlich und sicher mit Muslimen zusammengelebt. Dass dem nicht so war, dass der Antisemitismus unter Muslimen deutlich älter ist als der Zionismus, das zeigt er auf 190 Seiten. Thomas Klatt konnte mit dem Autor sprechen.
Die arabische Welt sei eine Welt, die lange Zeit keine Historiker hatte und an einer Armut zeitgeschichtlicher Quellen kranke. Zudem gäbe es eine gewisse Verklärung, selbst bei Juden aus der arabischen Welt, wie schön früher das Zusammenleben der Religionen gewesen sei, klagt Georges Bensoussan. Der jüdische Historiker hat dagegen in militärischen, diplomatischen und Verwaltungsarchiven geforscht. Er ist auf vieles gestoßen, was jenen Narrativen widerspricht, die er als Lügen und Halbwahrheiten bezeichnet. Etwa, dass Juden in muslimischen Ländern als sogenannte Dhimmis unter einem besonderen Schutz gelebt hätten.
Dhimmi ist ein islamischer Begriff aus dem Anfang des 7. Jahrhunderts, ein Status für Christen und Juden in muslimischen Ländern. Es ist ein minderwertiger Status. Sie dürfen zwar Synagogen und Kirchen besitzen, aber sie haben weniger Rechte. Sie bezahlen höhere Steuern als die muslimischen Mitbürger.
Juden hätten nach muslimischer Lesart ihr Privileg als erwähltes Volk verloren, weil sie den göttlichen Auftrag verraten hätten. Für Muslime sei es geradezu eine religiöse Pflicht, Juden zu unterdrücken.
In der Tradition islamischer Länder, mehr noch in der schiitischen, denn der sunnitischen Tradition, ist es eine Pflicht für einen guten Muslim, den Juden im täglichen Leben klarzumachen, dass sie nicht mehr das von Gott auserwählte Volk sind. Es ist eine Minderheit, die sehr verachtet ist.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts beschrieb der Franziskanermönch Soriano das Alltagsleben der Juden im muslimisch geprägten Palästina.
Diese Hunde, die Juden, werden zertrampelt, geschlagen und gepeinigt. Sie leben in diesem Land in einem Zustand der Unterwerfung, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Die größte Schmach für eine Person ist es, als Jude bezeichnet zu werden.
Und Pfarrer Léon Godard schreibt 1857 nach seiner Rückkehr aus Marokko:
Die Juden in Marokko zählen zu den widerlichen Tieren. Die Toleranz der muslimischen Fürsten besteht darin, die Juden leben zu lassen, wie man eine Herde nützlicher Tiere leben lässt. Wenn ein Muslim einen Juden schlägt, ist es ihnen bei Todesstrafe verboten, sich anders als durch Flucht oder Geschicklichkeit zu verteidigen. Ich habe arabische Kinder von 7 oder 8 Jahren gesehen, die kräftige junge Leute mit Steinen bewarfen, sie mit Stöcken geschlagen, geohrfeigt, gebissen, mit ihren Fingernägeln zerkratzt haben. Diese Männer waren Juden. Sie krümmten sich, wanden sich, bemühten sich zu entkommen. Ihr Gesicht drückte Angst und Schrecken aus. Aber alle ihre Bewegungen verrieten eine einzige Sorge, nämlich keinen der Angreifer zu schlagen oder zu verwunden.
Denn dies hätte augenblicklich schwere Ausschreitungen bis hin zu Pogromen gegen Juden zur Folge gehabt. Der Historiker Georges Bensoussan wirft Europa vor, diese Fakten nicht wahrhaben zu wollen. Viel populärer sei das Ideal des sogenannten goldenen Zeitalters von Al-Andalus, dem muslimischen Spanien des Mittelalters, als alle drei monotheistischen Weltreligionen scheinbar friedlich zusammenlebten.
Es waren vor allem die aschkenasischen deutschen Juden des 19. Jahrhunderts, etwa um Heinrich Graetz, einem führenden jüdischen Historiker im kaiserlichen Vorkriegsdeutschland. Sie haben das Ideal eines Zeitalters der Toleranz zwischen Christen, Juden und Muslimen im Andalusien des 12. und 13. Jahrhunderts propagiert. Gemeint war das als Signal an das christliche Europa. Seht her, die islamische Welt des Mittelalters war toleranter als ihr Christen heute im 19. Jahrhundert. Aber es ist eine Lüge, es ist ein Mythos.
In der arabisch-muslimischen Welt habe es nie eine Toleranz gegenüber Juden gegeben. Weil die Muslime heute in Europa die zweitstärkste Glaubensgruppe nach den Christen darstellten, würde dieses Al-Andalus-Ideal aber weiter kolportiert. Viele wünschten sich von den heutigen Muslimen so viel Toleranz, wie sie vermeintlich die mittelalterlichen Muslime in Spanien gegenüber Andersgläubigen aufgebracht hätten, sagt Bensoussan. Und es gäbe weitere Konstrukte. In heutigen Medien werde die Behauptung verbreitet, der marokkanische König Mohammed V. sei besonders tolerant gegenüber seinen jüdischen Untertanen gewesen und habe den Nazis Widerstand geleistet. Die Wahrheit aber ist eine andere, so Bensoussan.
Auf marokkanischem Boden wurden Konzentrationslager für Juden aus dem Ausland und für marokkanische Juden, die bestraft wurden, errichtet. König Mohammed V. hat keinen Protest gegen diese Maßnahme eingelegt. Sodass der Beistand, den Mohammed V. seinen jüdischen Untertanen leistete, mehr ein Gerücht als erwiesene Tatsache ist. Tatsächlich ordnete der königliche Erlass vom 22. August 1941 die Vertreibung der wohlhabenden Juden an, die in den europäischen Vierteln der wichtigsten Städte und Ortschaften Marokkos Häuser und Unternehmen besaßen. Einige hundert jüdische Familien, die vertrieben wurden, mussten in eine übervölkerte und unhygienische Mella, also Altstadt, zurückkehren, was den Krankheitszustand der jüdischen Bevölkerung und insbesondere die Ausbreitung von Tuberkulose, Typhus und anderen ansteckenden Krankheiten verschlimmerte.
Selbst dem deutschen Afrikakorps der Wehrmacht war der muslimische Hass auf alles Jüdische zu unkalkulierbar, so Bensoussan.
Unter der deutschen Besatzung von November 1942 bis Mai 1943 werden jüdische Häuser in Tunesien von Muslimen geplündert. Im Allgemeinen werden die Urheber dieser Gewalttaten von den Deutschen angestachelt. Doch die deutsche Führung griff ein, um diesen Vorfällen ein Ende zu setzen, weil sie ein noch größeres Chaos befürchtete. Die Plünderung jüdischer Häuser durch die Araber war stärker in dem Augenblick, als die Deutschen sich aus der Stadt zurückzogen. Alle Juden der Stadt wurden von den Arabern ausgeplündert. Selbst Türen und Fenster wurden gestohlen.
Eine weitere Geschichtsfälschung, so Bensoussan, der angebliche Widerstand in der großen Moschee von Paris gegen die deutschen Besatzer. Hunderte Juden seien von Muslimen versteckt worden.
Sie schützten und versteckten einige Menschen, weil sie Arabisch sprachen und sie dachten, es seien Muslime. Denn natürlich konnten Juden, die aus arabischen Ländern stammten, sehr gut Arabisch sprechen. Wenn die Autoritäten der großen Moschee von Paris aber erfuhren, dass sie Juden Asyl gewährten, riefen sie sofort die französische Polizei und die Gestapo.
Solche Archivfunde wurden in der Öffentlichkeit bislang ignoriert. Viel schöner klingt die Behauptung, es habe nie eine arabische Judenfeindschaft gegeben. Wenn es heute antijüdische Stimmungen gäbe, seien diese allein ein Import des europäischen Antisemitismus oder eben eine Art Notwehrreflex gegen den israelischen Zionismus. Bensoussan erinnert daran, dass es nicht nur eine Flucht und Vertreibung der Palästinenser aus Israel gegeben hat, sondern dass es seit 1948 auch einen Exodus von ungefähr 900.000 Juden aus muslimischen Ländern gab. Von den über 250.000 marokkanischen Juden sind heute nur noch etwa 2.000 im Land. In Tunesien waren es einst 100.000, heute sind es nur noch 1.000. In Ägypten lebten 75.000, im Irak 135.000 Juden. Heute sind es jeweils kaum noch 2 Dutzend.
Es ist ein vergessenes Problem, denn sie hatten nie den Status von Flüchtlingen, weil auch der Staat Israel diesen Status nicht anerkennen wollte. Denn in der Ideologie des Zionismus ist ein Jude, der nach Israel kommt, ein Jude, der in seine Heimat zurückkehrt und nicht ein Jude, der flüchten musste. So sind die fast 1 Million Juden aus den arabischen und muslimischen Ländern vergessene Flüchtlinge bis heute, denn sie konnten offiziell nie Flüchtlinge sein.
Es habe in Israel stets eine Überheblichkeit der Aschkenasim, der europäischen Juden, gegenüber den Mizrahim, den arabischen Juden, gegeben. Zwar gab es spektakuläre Luftbrücken, als die Israelis 1949 Zehntausende jemenitische Juden ausflogen. Aber in Israel selbst wurde den Mizrahim kein warmer Empfang bereitet.
Die Juden aus muslimischen Ländern wurden von den aschkenasischen europäischen, auch den deutschen Juden in Israel, als Juden zweiter Klasse angesehen. Ich bezeichne das als Diskriminierung, als rassistische Haltung. Das ist ein zweiter Grund, weshalb die Juden aus arabischen Ländern bis heute vergessene Juden sind.
Die Juden der arabischen Welt von Georges Bensoussan, erschienen bei Hendrich und Hendrich, kostet knapp 20 Euro. Thomas Klatt hat mit dem Autor gesprochen. Und das war Tag für Tag für heute. Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgen jetzt die Nachrichten, dann die Lebenszeit und das Thema dort: Problem, Pflege, welche Lösung haben Sie? Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.